Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 12, Vers 106, ein sehr wichtiger Vers für uns Muslime, in Surah Yusuf. Er sagt, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten glauben nicht an Allah, ohne dass sie gleichzeitig Polytheisten sind. Das heißt, es reicht nicht nur alleine zu glauben, dass es einen Schöpfer, Lenker, Herrscher gibt, der das Universum erschaffen hat, sondern hierzu gehören auch andere Elemente. Weil Allah, wie gesagt, sagt, was sagt er, Surah 12, Vers 106? Ich wiederhole den Koranvers nochmal. Ja? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten glauben nicht an Allah, ohne dass sie dabei gleichzeitig Götzendiener sind, Polytheisten sind. Ibn Abbas, radiallahu anhu, von dem Haus des Propheten, sein Cousin, wurde nach diesem Vers gefragt. Und er meinte, die Erklärung von diesem Vers ist, dass sie glauben, dass Gott der Schöpfer, Lenker, Herrscher ist, aber dass sie gleichzeitig neben Allah andere anbeten. Deswegen muss man wissen, was eine Anbetung ist. Was gehört zum Beispiel zur Anbetung, liebe Geschwister? Eine Art der Anbetung ist der Sujud. Deswegen, wem bittet man den Sujud? Nur Allah. Wer Sujud macht zu einem Grab, ist ein Polytheist. Wer Sujud macht zum Grab von Ali, ist ein Polytheist. Wer Sujud macht zum Grab von Hussein, ist ein Polytheist. Weil diese Leute haben nicht selber Sujud zu ihrem Grab gemacht, sondern sie haben Sujud nur zu Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Nur Sujud zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn man sich niederwirft auf den Boden, wenn man Rukur macht, wenn man Dua macht, macht man diese Dua nur zum allmächtigen Gott. Allah sagt im Koran, in Surah Al-Jin, sagt er, Kul innama, also der Prophet Muhammad soll sagen, Kul innama ad'u Rabbi wa la ushriku bi ahada. Sprich, ich mache Dua zu Allah und ich geselle ihm niemand bei. Das heißt, wenn jemand Dua zu einem anderen außer Allah macht, begeht er Schirk. Und deswegen muss man die Muslime darüber aufklären. Dass wenn wir Dua machen, machen wir Dua zu Allah. Der Prophet Friede und Segen mit ihm, als er gelebt hat, in seiner Lebenszeit gab es eine Dürre. In dieser Dürre kam ein Mann im Freitagsgebet zu ihm und sagte, O Gesandter Allahs, bitte Allah darum, dass es regnet. Und der Prophet Friede und Segen mit ihm hob die Hände und es regnete in Strömen. Es kam sofort Wolken und es regnete in Strömen. Dann kam der Mann danach die Woche nochmal und sagte, O Gesandter Allah, es ist zu viel Regen. Die Wege gingen kaputt, die Fälle. Und dann machte der Prophet Dua, dass es aufhört zu regnen. Jetzt in der Zeit von Umar al-Khattab radiallahu anhu, der zweite Khalif, kam es zu einer Dürre. Okay, wir müssen kurz Strom weg, dann geht es gleich weiter mit Umar al-Khattab.
Takbir!
Was haben wir gerade gesagt? In der Zeit, wo der Prophet Friede und Segen mit ihm gelebt hat, der Prophet Mohammed, der Nachfolger von Jesus, Friede und Segen mit ihm beiden, kam jemand zum Gebet, Freitagsgebet, der Prophet stand auf der Minbar und sagte zu ihm, O Gesandter Allah, das ist eine Dürre, bitte mache ein Bittgebet, spreche ein Bittgebet zu Allah, dass es regnet. Es kam sofort Wolken und Ziegen an zu regnen. Dann, eine Woche später, kam er wieder zum nächsten Freitagsgebet, weil es immer weiter geregnet hat, und hat gesagt, mach bitte ein Bittgebet, das aufhört zu regnen, weil es geht alles kaputt. Hat der Prophet Friede und Segen mit ihm wieder ein Bittgebet gemacht. Jetzt, zur Zeit von Umar al-Khattab, der zweite Khalifa, das heißt, weniger als 2,5 Jahre nach Abu Bakr radiallahu anhu, wurde Umar al-Khattab der zweite Khalif. So, was ist passiert? Es kam zu einer Dürre in seiner Amtszeit. Überlegt mal, alle Leute, die dabei gewesen sind, während der Prophet dieses Bittgebet für Regen gemacht hat, sind noch da. Die waren dabei gewesen. Die haben es live miterlebt, wie der Prophet auf der Minbar steht. Mohammed macht ein Bittgebet und fängt an zu regnen. Ein Wunder von ihm. Und die waren dabei. So jetzt, paar Jahre später, alle, die das gesehen haben, sind dabei. Und die wissen, der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat dieses Bittgebet gesprochen. Und die Leute, und es hat geregnet. So, was wäre jetzt die logischste Schlussfolgerung? Die Minbar des Propheten ist von seinem Grab wie weit entfernt? 10 Meter? Vielleicht noch nicht mal. Okay? Sagen wir 10, 20 Meter. Minbar hier, Grab des Propheten dort. Die logische Schlussfolgerung wäre, hunderte von Gefährten waren dabei, dass einer zum Grab des Propheten geht und bittet den Propheten, dass es anfängt zu regnen. Aber kein einziger hat das gemacht. Sondern sie haben mit Al-Abbas Allah darum gebeten, dass es anfängt zu regnen, dass der Regen kommt. Und das zeigt, wenn wir Dua machen, liebe Geschwister, wir bitten nur den allmächtigen Gott. Bei uns im Islam gibt es keine heilige Maria, die man um frühe Sprache bittet. Und es gibt keinen heiligen Christopher, der einen auf der Reise beschützt. Oder einen heiligen Anton, der einem hilft, wenn man was verloren hat. Oder einen heiligen Petrus, der es regnen lässt. Bei uns im Islam gibt es nur die Verbindung vom allmächtigen Gott zu Allah direkt. Zum allmächtigen Gott. Und das ist eine sehr wichtige Herangehensweise. Ein sehr wichtiger Punkt im Islam. Bei uns geht es nicht darum, dass man einer Person folgt. Wir folgen nur dem Koran und dem, was der Prophet Mohammed Friede und Segen mit ihm gebracht hat. Wir folgen keiner Gruppe. Ja. Jeder kann hier kommen und sagen, guck mal, Abu Hamza, du hast das und das gesagt, aber im Koran steht das und das. In der Sunna steht das und das. Ich werde der Erste sein, der sagt, Jazakallahu khairan, Bruder, danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Und das haben wir auch schon des Öfteren gemacht. So, jetzt nochmal dazu zurück, was ich eben auch gesagt habe, dass man den allmächtigen Gott kennenlernen soll. So. Jetzt könnt ihr euch selber auf die Probe stellen, mit 3 Fragen, ob ihr das Konzept von Gott im Islam wirklich kennt. Erste Frage, was haltet ihr von der Aussage, wenn jemand sagt, der Glaube an Gott, der Theismus, ist ein blinder Glaube ohne Beweise? Würdet ihr zustimmen? Oder würdet ihr sagen, das ist falsch? Wer sagt, das ist falsch? Aufzeigen. Ihr müsst alle aufzeigen. Euch alle, das ist falsch. Natürlich, es gibt klare Beweise dafür. Was ist ein rational? Was ist der gesunde Menschenverstand? Was ist das? Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel. Du würdest durch die Wüste, oder du würdest, wenn ein Archäologe eine Ausgrabung vornimmt, in irgendeinem Wald. Und er findet dort Besteck. Der findet dort bestimmte Tonteller. Dieser Archäologe kann anhand der Tonteller viele Dinge über den Produzenten, über den Hersteller dieses Tontellers herausfinden. Zum Beispiel findet er heraus, dass die Menschen, die diesen Tonteller hergestellt haben, bestimmte technische Mittel gehabt haben müssen. Dass diese Menschen, die diesen Tonteller erzeugt haben, vielleicht die Erde, mit der der Tonteller gemacht wurde, aus einem anderen Gebiet kommt, also muss es bestimmte Transportmittel gegeben haben. Die können also anhand eines einzigen Tellers alle möglichen Fakten über den Hersteller des Tontellers herausfinden. Wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, dann müsste er jeden archäologischen Fund auf der Welt als nichtig darstellen und nutzlos. Weil es die Möglichkeit gäbe, laut dieser Theorie, dass dieser Tonteller oder dieser Knochen vom Dinosaurier zufälligerweise durch Erdplattenverschiebung, Gewittereinwirkung und Niederschlag über Millionen von Jahren erzeugt wurde oder aus sich selber entstanden ist. Aber jeder logische Menschenverstand sagt, das ist völliger Blödsinn. Und umso mehr Dinge man findet, umso kompliziertere Objekte man findet, umso sicherer wird es, dass es einen Gott gibt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe hier eine Stoppuhr. Okay? Diese Stoppuhr oder auch meinetwegen ein Handy besteht prinzipiell aus Silikon und Plastik. Silikon und Plastik werden aus Sand und Öl hergestellt. Wo findet man heutzutage viel Sand und Öl? Zum Beispiel in der Wüste von Saudi-Arabien. Stell dir vor, wir würden durch die Wüste gehen und wir finden dann dort ein Handy. Würde irgendjemand auf die Idee kommen, dass dieses Handy über Millionen von Jahren durch eine unendliche Anzahl von aufeinander folgenden Zufällen aus sich selbst heraus entstanden ist, durch Gewittereinwirkung, Blitze, Niederschlag, Erdplattenverschiebung, Erdbeben. Kein Mensch, kein gesunder Verstand würde das akzeptieren. Dann fragt man sich, wie kann man es dann akzeptieren, wenn wir den gesunden Menschenverstand als Maßstab nehmen, wie kann man es dann akzeptieren, dass die Gehirnzelle oder eine einzelne menschliche Zelle, die so kompliziert aufgebaut ist wie eine Fabrikanlage mit Mitochondrien, Mechanismen, wo Stoffe aufgenommen werden und abgestoßen werden, wie kann man es akzeptieren, dass eine Zelle, eine einzige menschliche Zelle, die wesentlich komplizierter ist als ein Handy, einfach aus einem Zufall entstanden ist? Würde dir jemand sagen, stell dir vor, wirklich, du bist auf einer Wüstensafari und du findest ein Handy in der Wüste. Oder ein Haus in der Wüste. Stell dir vor, du bist auf einer Safari in der Wüste, plötzlich kommt einem Haus vorbei. Mit Rollladen, Klimaanlage, allem drum und dran. Sogar ein grüner Garten. Stell dir vor, du würdest jetzt zu deinem Kollegen sagen, mit dem du die Safari unternimmst, oh, hier war bestimmt eine Explosion gewesen. Es ist vielleicht ein Komet eingeschlagen. Und dann haben sich die Steine aufeinander gesetzt und dann haben wir jetzt das Haus hier. Was würde dein Kollege sagen? Dein Kollege würde dich als völlig irrational bezeichnen. Er würde denken, du bist bekloppt. So, ich sage nicht, dass Atheisten dumm sind, aber ich sage, Atheismus ist dumm. Ganz klar. Weil der Atheismus widerspricht dem gesunden Menschenverstand fundamental. Und das war das Beispiel. Wenn ich ausschließe, dass ein Haus in der Wüste durch einen Kometeneinschlag entstanden ist oder durch eine millionenfache Aneinanderreihung von Zufällen, wie kann ich es dann akzeptieren, dass eine einzelne menschliche Zelle durch eine millionenfache Aneinanderreihung von Zufällen entstanden ist. Wobei die menschliche Zelle, und ich rede nicht vom menschlichen Körper, ich rede von einer einzigen menschlichen Zelle, wo eine einzige menschliche Zelle wesentlich komplizierter aufgebaut ist als das Handy oder das Haus. Das heißt, es ist irrational. Es ist irrational. Jetzt wird natürlich derjenige, der nicht an Gott glaubt, sagen, der wird sagen, hör mal, ich glaube nicht, dass tote Objekte wie ein Handy, eine Videokamera oder ein Haus durch eine millionenfache Aneinanderreihung von Zufällen entstehen können. Ich glaube aber, dass Wesen, die sich fortpflanzen, durch eine millionenfache Aneinanderreihung von Zufällen sich in andere Lebewesen entwickeln können. Okay. Dann fangen wir aber jetzt erstmal mit einer Sache an. Woher kommt die erste Zelle? Die erste Zelle ist schon das Problem. Und zweitens sagen wir, es gibt tote Objekte, die sich nicht fortpflanzen, die wesentlich komplizierter aufgebaut sind als deine Uhr, als dein Handy, als dein Haus, als dein Auto. Welches Objekt? Die Galaxie pflanzt sich nicht fort. Da gibt es keine Mutation, Selektion, wodurch eine andere Galaxie entsteht. Die Galaxie ist da und die hat nach Wissenschaft einen Anfang. Und die Galaxie läuft wie eine kompliziert aufgebaute Uhr. Wäre die Sonne etwas weiter von der Erde entfernt, wir reden natürlich in den Dimensionen der Galaxien, ja? Etwas weiter entfernt, würden wir auf der Erde erfrieren. Wäre die Sonne etwas näher dran, würden wir sterben, weil es zu heiß ist. Würde die Erde sich nicht in 24 Stunden drehen, sondern zum Beispiel in mehreren Jahren, wären an vielen Stellen der Erde wäre kein Leben möglich. Gäbe es keine Ozonschicht, würden die tödlichen Strahlen der Sonne uns alle vernichten. Gäbe es keine Luftschichten, könnten sich keine Wolken bilden. Gäbe es keine Aggregatzustände, könnte Wasser nicht verdunsten. Gäbe es keine Winde, würden die Wolken einfach an derselben Stelle, wo sie sich gebildet haben, wieder entleeren. Das heißt, das Universum, die Erdatmosphäre, ist so kompliziert aufgebaut. Und das ist gerade ganz vereinfacht dargestellt. Die Gasmengen, die dort vorhanden sind, wenn die ein wenig sich verändern würden, würden wir hier sterben. Nur ein wenig. Das heißt, es ist ganz klar, dass derjenige, der den Glauben an Gott verleugnet, vielleicht ein intelligenter Mensch ist, aber seinen Intellekt hier nicht wirklich benutzt hat. So. Jetzt kommt natürlich das Gegenargument. Ja, wenn es einen Gott gibt, warum passieren dann so viele schlechte Dinge? Warum gibt es Katastrophen? Warum gibt es Morde? Warum gibt es Unrecht? Etc. Und das ist eine legitime Frage. Aber auf die legitime Frage kriegt man auch eine legitime Antwort. Und diese Antwort ist, dass das Vorhandensein von schlechten Dingen kein Beweis dafür ist, dass es keinen Gott gibt, sondern es ist nur ein Beweis, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Warum soll die Existenz Gottes ausschließen, dass es Katastrophen gibt und Ungerechtigkeit? Warum? Die Existenz Gottes würde nur Ungerechtigkeit, Katastrophen, Krankheiten etc. ausschließen, wenn sie notwendigerweise implizieren würde, dass es nur Gerechtigkeit gibt. Aber dem ist nicht so. Sondern der allmächtige Gott sagt im Koran sogar was ganz anderes. Er sagt im Koran, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَّاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Derjenige, der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten begeht. Das Leben ist eine Probe. Das heißt, hier manifestiert sich die Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes. Und wo manifestiert die sich? Die manifestiert sich, indem es gute und schlechte Dinge gibt. Und die Manifestation der Gerechtigkeit findet statt am jüngsten Tag. Und Allah sagt im Koran in Sure 36, فَالْيَوْمَ لَتُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَالْيَوْمَ لَتُجْزَوْنَ Am heutigen Tag wird keiner Seele Unrecht geschehen und jeder wird nur das bekommen, was er verdient hat. Und Allah sagt sogar im Koran, ich suche Zuflucht beim Schöpfer, Lenker, Herrscher der Morgenröte, vor dem Schlechten, was er erschaffen hat. Allah hat den Teufel erschaffen. Der allmächtige Gott hat den Teufel erschaffen und er wusste, dass der Teufel schlecht sein wird. Aber dass er ihn erschaffen hat, ist nicht schlecht, weil dadurch manifestiert sich die Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes und dadurch wird es Leute geben, die gegen den Satan und seine Einflüsse ankämpfen. Auch wenn er selber, der Satan selber, schlecht ist. Hätten wir die Gesundheit erkannt und wären wir dankbar für die Gesundheit, wenn es die Krankheit nicht gäbe? Nein. Das heißt, je alles Schlechte, was erschaffen wurde, hat einen positiven Effekt dahinter. Und deswegen würde ich jedem Menschen hier den Ratschlag geben, nach der Wahrheit zu suchen. Wir wollen keinen angreifen. Und ich bin nicht hingekommen, um sie zu besiegen. Ich bin hingekommen, um mit ihnen gemeinsam zu siegen. Ich kriege hier kein Geld für, dass ich heute hier bin. Ich habe hier die Lidl-Schuhe an. Ja? Wir kriegen hier kein Geld für, sondern wir glauben, dass das die Wahrheit ist. Wir glauben, dass das der beste Weg ist. Und wir wünschen das für jeden anderen, auch wenn ihr gegen uns seid. Und es ist doch ein gutes Angebot, wenn ich sage, hört es euch einfach an, sucht nach der Wahrheit und glaubt mir eins, wenn man den Glauben zu Gott sucht und findet, es wird einen glücklich machen. Ich weiß, der ein oder andere, der will das nicht gerne wahrhaben, aber ich war ungefähr in deiner Situation gewesen. Vor circa 14 Jahren, ich habe den Islam angenommen, im Jahre 2001. In dieser Zeit, im Jahre 2000, im Jahre 1999, da habe ich gedacht, man findet die Glückseligkeit, indem man Party macht, indem man durch die Gegend läuft, verschiedene Dinge macht, die ich nicht, vielleicht nicht unbedingt hier erwähnen will. Aber jeder hat in seinem Unterbewusstsein, merkt er, das kann nicht alles gewesen sein. Und er schaut sich selber an im Spiegel, und sieht sich auf einmal, gestern war er noch 20, plötzlich ist er heute 35, 40 und noch älter. Jeder, der hier steht, wird irgendwann sterben. Und glaubt es mir, es nutzt nichts, nur rumzubrüllen, zu saufen und damit diesen Gedanken einfach zu verdrängen und sagen, ey, was laberst du denn für einen Schrott? Sondern es nützt etwas, nach der Wahrheit zu suchen. Denn ich sage ganz klar, wer den allmächtigen Gott nicht findet, der kann nicht glücklich sein im Leben. Und ich sage das selber aus Erfahrung und ich will ein praktisches Beispiel geben und ich will keinen angreifen. Ich sage nicht, ich bin intelligenter als du oder er oder sie oder was auch immer. Ja? Aber vielleicht habe ich zufälligerweise einen Stein hochgehoben, unter dem ich etwas gefunden habe, was viel wert ist, den du nicht hochgehoben hast oder den sie nicht hochgehoben haben. Und ich will ein Beispiel geben, wie einen der Glaube an den allmächtigen Gott glücklich macht. Weil ich weiß, dass viele den Glauben nicht suchen, weil sie denken, der Glaube würde einen verpflichten, verschiedene Sachen zu tun und die Freiheit einschränken. Aber dem ist nicht so. Denn Freiheit ist relativ. Ich bin ein freier Mensch. In dem Sinne, dass ich das tue, was ich will. Und was will ich? Ich liebe den allmächtigen Gott und deswegen möchte ich das tun, was ihm wohlgefällig ist. Und jetzt dieses Beispiel. Jeder soll sich hier vorstellen, der heute hier ist. Jeder soll sich vorstellen, er wäre zu Hause in seinem Schlafzimmer. Er würde sich ins Bett legen, einschlafen. Und am nächsten Morgen wird er aufwachen und säße in einem Zug. Stell dir das mal bildlich vor, du wachst auf, plötzlich sitzt du in einem Zug und du weißt ganz genau, gestern bist du zu Hause in deinem Schlafzimmer ins Bett gegangen. So, jetzt sitzt du in dem Zug, erste Klasse. Es gibt lecker Essen, du schaust aus dem Fenster raus, es gibt eine schöne Aussicht auf eine schöne Landschaft, es ist ein schönes Klima. Es kommt eine nette Bedienung, die dir was anbietet, die mit dir reden will. Alles ist toll. Was will der Mensch mehr? Er hat lecker Essen, er hat eine schöne Aussicht. Was geben die Menschen alles aus für Leckeres? Für leckere Speise. Was geben die Menschen alles aus, um eine schöne Landschaft zu sehen? Ja, ihr braucht hier nur 5 Minuten durch die Innenstadt zu gehen. Dann werdet ihr ein Restaurant finden. Und dann werdet ihr ein Reisebüro finden, wo angeboten wird, mit schönen Bildern, wo man sich schöne Landschaften angucken kann. Das ist etwas, was den Menschen glücklich macht. Aber der, wenn du jetzt gerade aufgewacht wärst, im Zug, und du warst bis gestern in deinem Schlafzimmer aufgewacht, was wäre das Erste, was du tun würdest? Könntest du diese Landschaft genießen? Könntest du dieses Essen, diesen leckeren Kaffee wirklich genießen, bevor du 2 Fragen beantwortet bekommen hast? Frage Nummer 1, Wer hat mich in diesen Zug hineingebracht? Frage Nummer 2. Was kommt danach? Was kommt nach diesem Zug? Ich bin jetzt in einem Zug. Was kommt danach? Wo steige ich aus? Das heißt, das Erste, was du die Bedienung fragen wirst, ist: Entschuldigung, wie komme ich hier hin? Und wo fahren wir hin? Wo kann ich aussteigen? Wo bin ich hier überhaupt? Und du wirst immer ein bedrückendes Gefühl in deinem Herzen haben. Egal wie lecker das Essen ist und egal wie schön die Landschaft ist, bis du diese Fragen beantwortet hast. Liebe Mitmenschen, wir leben alle auf einem Zug, der heißt Leben. Und es nützt nicht, einfach nur Schimpfwörter auszurufen, sich zu betrinken und dumme Sprüche zu bringen, sondern man muss nachdenken. Ich habe es gerade gedacht, das ist Schiiten. Ja, das. Was sagen die? Uli Hoeneß? Seid ihr Uli Hoeneß? Was habt ihr denn gegen den? Das ist so ein netter, sympathischer Mann, der Uli Hoeneß. Wie bitte? Steuerhinterzieher. Deswegen findet ihr den gut oder deswegen findet ihr den schlecht? Weiß ich nicht, okay. Ihr seid ja lustige Genossen. Mensch, mit euch würde ich mich mal gerne unterhalten. Ja. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, mein Ratschlag geht an jeden, der heute nach Hause geht. Er soll einfach mal die Hände heben, weil ich bin überzeugt, es gibt keine Atheisten auf der Welt. Es gibt Leute, die behaupten, dass sie Atheisten sind, dass sie völlig überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt. Aber glaub es mir, sobald das Flugzeug im Sturzflug ist, gibt es keine Atheisten im Flugzeug. Da sagt jeder, falls es nicht gibt, bitte rette mich. Und das zeigt schon, wo sein Herz hinschlägt. Deswegen gebe ich jedem einen Ratschlag, nach der Wahrheit zu suchen. Und glaub mir eins, diese Wahrheit wird dich glücklich machen. Und ich bitte den allmächtigen Gott, aus voller Liebe für die Rechtleitung der Menschen, möge der allmächtige Gott alle Menschen, die diese Woche gehört haben, rechtleiten. Und sie dann daraufhin im Jenseits glücklich machen. Sagt Amin. Wie gesagt, liebe Geschwister, sind meine Worte von heute. Gibt es da jemanden, der Islam annehmen will? Nicht? Schade. Okay. Gut, dann verabschiede ich mich. Und ich wollte mich bei euch auch nochmal bedanken. Ihr seid cool drauf. Auf der einen Seite. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was ihr so denkt. Aber alles klar. Inshallah. Vielen Dank Freiburg, vielen Dank an die Muslime und übrigens für die Nicht-Muslime hier, Takbir, das ist kein Schlachtruf, dass wir jemanden töten wollen. Wir sind gekommen, um Frieden zu verbreiten, um Liebe zu verbreiten, um die Liebe zum allmächtigen Gott zu verbreiten. Falls ich was falsch gemacht habe, falls ich jemanden beleidigt habe, bitte ich um Verzeihung. Und vielleicht kommen wir nochmal hier, um eine sagenhafte Hasspredigt zu halten, wie heute. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut.